Willkommen zu Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast.
Bilanz, Gold, Staub und Dreck.
Dekadenz, Armut, Asphalt und Licht. Arne Krasting von Zeitreisen
und Else Edelstahl von Bohème Sauvage
nehmen euch mit auf eine Zeitreise in die Weimarer Republik.
Sie ist mondän,
verrucht,
frivol,
radikal,
modern
und bittersüß.
Tanzt mit uns auf dem Vulkan.
Wahrscheinlich weiß kein Mensch mehr, wer Anita Berber gewesen ist. Und es ist auch weiter für diese Welt nicht der Mühe wert, dass man sich an sie erinnert. Sie war eine Nackttänzerin.
Das hat geschrieben Fred Hildenbrand in seinen Erinnerungen Ich soll dich grüßen von Berlin 1922 bis 1932. Der von uns ja eigentlich sehr geschätzte Journalist Fred Hildenbrand. Aber wir müssen vehement widersprechen.
Ja, man muss sagen, er hat diesen Artikel hier in den 60er Jahren seiner Erinnerung nach verfasst und anscheinend in den 60er Jahren hat kein Hahn mehr nach Anita gekräht. Und sie wurde ja tatsächlich auch so wirklich wiederentdeckt, erst in den 80er Jahren, ne?
Ja.
Und als ich angefangen habe, überhaupt mich mit 20er Jahre zu beschäftigen in meinen jungen Jahren vor kurzem, da war Anita Berber tatsächlich eine der ersten, über die ich natürlicherweise gestolpert bin und hatte dann auch gleich dieses Buch aus dem Antiquariat, Tanz zwischen Rausch und Tod, 1918 bis 28 in Berlin, Anita Berber von Lothar Fischer. Und das war eins meiner ersten Bücher in meiner mittlerweile meterlangen 20er-Jahre-Bibliothek.
Ja, kann ich bezeugen.
Ja, und an dieser Frau kommt man nicht vorbei, wenn man sich mit Berlin in den 20ern beschäftigt.
Ja, und dieser Titel Tanz zwischen Rausch und Tod, das ist ja im Grunde genommen das, worauf man schnell gebracht wird, wenn man von ihr spricht. Also häufig geht es um Skandale, um Affären, um ihr zügellosen Leben. Drogen natürlich, genau. Und wir wollen so ein bisschen mehr über sie wissen oder euch mehr über sie erzählen. Es sind tatsächlich zwei Bücher erschienen, die sich mit ihr beschäftigen. Das eine ist das Buch Sextropolis von Armin Fuhrer, Anita Berber und das wilde Berlin der 20er Jahre im Bebra Verlag. Armin war ja schon einmal bei uns im Podcast. Und dann von Steffen Schröder das Buch Der ewige Tanz, ein Roman. Also zwei unterschiedliche
Herangehensweisen.
Ja, Zugänge zu ihr. Und das fand mir spannend, ja, beide vorzustellen. Und wir haben mit beiden Autoren dann tatsächlich auch gesprochen.
Aber bevor es losgeht, Arne, möchte ich gerne mal wissen, was denn bei dir so los ist in letzter Zeit.
Ach, in letzter Zeit? Ja, viel. Ich war viel unterwegs tatsächlich. Ich war im wunderschönen Wien, habe ein paar Kaffeehäuser unsicher gemacht, habe in Mannheim eine Ausstellung besichtigt zu den 20er Jahren. Da werde ich am Ende noch etwas zu erzählen, weil ich mit der Kuratorin gesprochen habe. Und dann ist das Romanische Café, die Ausstellung im Europacenter, so ein bisschen im Fokus gewesen die letzten Wochen oder auch wird die nächsten Wochen sein. Wir haben am 28. April haben wir eine Veranstaltung, zu der wir auch gerne einladen. Oder meldet euch bitte per
elektronischer Nachricht.
Danke, das Wort fehlte mir bei uns von der Brieftaube. Da feiern wir tatsächlich mehrere Sachen. Eine Sache ist besonders kurios. Wir haben ja ewig gesucht nach irgendeinem Original-Exponaten aus dem Café. Es ist ja zerstört worden im Krieg, es gab nichts mehr. Und dann ist tatsächlich eine Tasse aufgetaucht, eine Originaltasse vom Romanischen Café.
Wo auch Romanisches Café draufsteht.
In Schreibschrift, ja, auf schön. Grün. Ich würde mal sagen, ästhetisch wäre es jetzt nicht so meine Lieblingstasse. Ich habe aber da von dem Sammler, der uns das eben verkauft hat, habe ich noch was anderes bekommen. Und zwei Tassen vom Mokka Efti.
Oh.
Vom legendären Mokka Efti.
Wow.
Und die sind jetzt bei mir zu Hause zu bewundern. Ich werde meine Adresse jetzt nicht durchgeben, sonst werden sie mir vielleicht noch entwendet.
Und kurze Frage zum Romanischen Café, zu der Ausstellung. Also ursprünglich ging die ja bis Januar, dann wurde sie verlängert. Bis wann ist sie jetzt verlängert worden? Gibt's da schon?
Ja, es ist eigentlich dürften wir gar nicht mehr da sein, beziehungsweise ja, wir dürfen vom Europacenter genehmigt noch länger da sein, aber wir haben kein Geld mehr gerade, um unser Personal zu zahlen und gucken gerade, dass wir so ein bisschen über Spenden das zumindest teilweise noch weiterführen. Also jetzt ist noch Betrieb, aber ab Mai müssen wir tatsächlich ein bisschen schauen, wie wir es weitermachen, vielleicht nur noch am Wochenende offen haben. Wenn es hier Hörer, Hörerinnen gibt, die sagen, sie würden auch freiwillig mal eine Aufsichtsschicht machen, einen Tag im Romanischen Café sein, sehr gerne, denn ja, sonst wird es vielleicht dann zumachen müssen.
Ja, schreibt uns gerne an post@gold-staub.de.
Danke. Ja, und Else, wie läuft es bei dir? Wir haben uns ja ab und zu mal gesehen zwischendurch auf irgendwelchen
Veranstaltungen.
Nächten.
Ja, Soireen und Salons. Also wir haben jetzt im Mai, am 24. Mai, feiert die Bohème Sauvage ihr 19-jähriges Jubiläum, kaum zu fassen.
Ja, Volljährigkeit war ja letztes Jahr.
Nee, die ist ja erst, wenn wir 21 sind.
Stimmt, wir sind ja anders
Und die ist am 24. Mai im Berliner Wintergarten und dann haben wir im Sommer auch wieder zwei Bootsfahrten geplant auf dem Schiff. Die eine ist schon ausverkauft, für die andere gibt es noch ein paar Karten. Und im Oktober sind wir auch wieder in Jena eingeladen, im Volkshaus. Da waren wir letztes Jahr schon, das war ganz toll.
Das ist ein toller Ort.
Ach, das ist unfassbar schön, ja. Also ein riesengroßer Saal und kommt da alle mal nach Jena, lohnt sich.
Wunderbar, ja. Gut, und wir würden euch gerne eine kleine Rubrik nochmal in Erinnerung rufen, die so ein bisschen tatsächlich in Vergessenheit geraten ist. Wir haben da ein bisschen schleifen lassen, aber es ist...
Das selten gewordene Wort der Woche.
Zahlmarkör. Und dieses Wort ist mir tatsächlich in Wien begegnet bei den Kaffeehausbesuchen und es taucht auf in dem Stadtführer, was nicht im Baedeker steht. Den kennen wir ja auch von Berlin, den gibt es auch für Wien, von einem Herrn Ludwig Hirschfeld übrigens. Und der spricht dort eben von dem Zahlmarkör. Was ist das?
Was macht der Zahlmarkör? Ein verlorenes Wörterl aus dem Kaffeehaus. Er ist kein Kölner gewesen, aber ein gescheiter war er. Der Zahlmarkör, das war der mit dem Zettel, der wo bei der Tür sitzt, nicht bedient, aber alles mitgritzelt halt. Eine Art lebendiger Rechenschieber mit Gespür für Schummelversuch und einen vierten Verlängerten, den man halt nicht eingestehen wollte. Er hockt beim Ausgang, stoisch mit dem Bleistift bewaffnet, den Blick wie ein Mathelehrer beim Schularbeiten kontrollieren. Der Kaffeeduft weht um ihn, aber anziehen darfst du ihm nichts. Er ist nicht zum Genießen da, er ist zum Abrechnen da. Und wehe, du wolltest unauffällig das Kipferl verschweigen. Der Zahlmarkör, der hat's gesehen, der hat's immer gesehen. Heute sind wir halt digital. Kassa ist ein Tablet, der Kölner bringt's bei uns halt. Aber früher, da war es ein ganzer Beruf, ein gestandener, mit Haltung, mit Würde, mit einem ordentlichen Bauch und ein bisschen Grant im Blick. Und jetzt? Ja eh, keiner sagt mehr Zahlmarkör. Aber wenn du im Café sitzt und der Kellner fragt, zahlen wir zusammen oder extra, dann horchst vielleicht noch ein Stimmerl im Hintergrund flüstern. Und den Verlängerten da, den haben sie gesoffen.
Vielen Dank an unsere Freundin Dominika, tatsächlich eine waschechte Wienerin, für dieses Einsprechen.
Ja, und wer das jetzt nicht so ganz verstanden hat, der sollte sich einfach seinen nächsten Österreicher suchen, der ihm das übersetzt. So, jetzt kommen wir endlich zu unserer Protagonistin dieser Folge, der sagenumwobenen Tänzerin Anita Berber. Und wir wollen den Fred Hildenbrand vom Anfang jetzt nicht in ganz so schlechtem Licht stehen lassen und lesen deswegen ganz am Ende der Folge, wer Lust hat, noch den gesamten Artikel aus diesem Buch Erinnerungen an Berlin. Und der Artikel heißt nämlich Tumult in der Weißen Maus und erzählt eine Anekdote von diesen ganzen Skandalen. Also wer Lust hat, kann sich das am Ende nochmal in Gänze anhören. Wie bereits angekündigt, sind wir jetzt fernmündlich verbunden mit Steffen Schröder.
Ja, Steffen, du hast ja deine Karriere gestartet als Schauspieler, Wiener Burgtheater, Berliner Ensemble, dann noch viel Film und Serien, Soko Leipzig am Ende sehr intensiv. Wie bist du dann eigentlich zum Schreiben gekommen?
Das war damals, ich habe zusammen mit Michael Degen ein Zwei-Personen-Stück in Berlin gespielt und Michael Degen war ja nicht nur ein hervorragender Schauspieler, sondern auch ein toller Autor. Und damals habe ich als ehrenamtlicher Vollzugshelfer einen Mörder in der JVA Tegel betreut. Und Michael fragte mich bei jeder Vorstellung, was gibt's Neues aus dem Knast? Und er fand das so wahnsinnig spannend und hat dann immer gesagt, du musst darüber unbedingt ein Buch schreiben. Und ich hatte in der Tat für mich so tagebuchartig über viele Dinge, die mich da doch so sehr beschäftigt haben im Umgang mit diesen Menschen, vieles aufgeschrieben und irgendwann, er hat dann gesagt, schreib und wenn du das dann damit fein bist, wenn du das gut findest, dann kannst du es mir geben und wenn ich das auch gut finde, dann gebe ich es meinem Lektor. Und so ist das dann gekommen und gerade habe ich mein viertes Buch bei Rowohlt Berlin veröffentlicht und arbeite immer noch mit diesem Lektor. Und Michael Degen, genau, das war damals mein erstes Buch, was alles in einem Menschen sein kann, Begegnung mit einem Mörder. Und das lief als erzählerisches Sachbuch, weil das eben eine wahre Geschichte ist. Und anschließend habe ich drei Romane geschrieben und der letzte eben der neueste Der ewige Tanz.
Steffen, du hast ja vorher auch schon einen historischen Roman geschrieben, Planck oder Als das Licht seine Leichtigkeit verlor. Erzähl uns doch dazu mal was.
Das rührte daher, das war eine Geschichte, die ich schon immer erzählen wollte, weil ich sehr weitläufig mit Max Planck verwandt bin und er, was die meisten Menschen nicht wissen, einen Sohn hatte, der Politiker war und Widerstandskämpfer im Dritten Reich und der tatsächlich inhaftiert wurde nach dem 20. Juli und hingerichtet wurde. Und diese Geschichte, die wollte ich immer zum einen erst selber recherchieren, was ist da genau gewesen, was ist wirklich passiert. Ich wusste nur, Max Planck wurde seinerzeit gefragt, ein Bekenntnis zum Führer zu schreiben und wie hat er sich in dieser schrecklichen Situation verhalten, wie ist das alles wirklich gelaufen, das wollte ich A, selber recherchieren und B, unbedingt erzählen. Und es dauert nur sehr lange, auch sich solch berühmten Menschen und so einer wahren, tragischen Geschichte anzunähern und es eben auch, ja, dann schlussendlich sich zu trauen, diesen Menschen Worte in den Mund zu legen und diese Geschichte zu erzählen.
Und wie bist du dann auf Anita Berber gestoßen?
Ich hatte ein Stipendium im Schriftstellerhaus Stuttgart und habe da eigentlich an einem ganz anderen Stoff gearbeitet und dann kam ich da nicht so recht voran und dann gehe ich viel spazieren und ins Theater und ins Museum und bin ins Kunstmuseum Stuttgart gegangen und dort hängen ja einige der berühmtesten Gemälde von Otto Dix und ich bin ein großer Fan von Otto Dix und da hängt unter anderem eben auch dieses berühmte Bildnis der Tänzerin Anita Berber, was spätestens, wenn man es sieht, jeder kennt, muss man jetzt vielleicht mal kurz googeln, wenn man sich nicht gleich sicher ist, aber spätestens, wenn man es sieht, behaupte ich, kennt dieses Gemälde jeder. Und das habe ich dann da zum ersten Mal im Original gesehen und ich kannte das natürlich, aber hatte es eben noch nie in echt gesehen und als ich davor stand, dachte ich wieder, wie kommt Otto Dix auf diese Idee, eine knapp 26-jährige Tänzerin zu malen, als sei sie eine alte Frau. Und ich hatte so ein bisschen was über Anita Berber schon mal gelesen und dann habe ich aber doch da nochmal angefangen zu recherchieren, was gar nicht so einfach ist, weil man auf den ersten Blick erstaunlich wenig findet, gemessen daran, was sie in ihrer Zeit für eine Berühmtheit war. Und aber da war auch dann ein bisschen so mein Ehrgeiz gepackt, vielleicht auch wegen dem letzten Projekt, was auch sehr, sehr viel Recherche bedeutete. Und ja, dann habe ich da weiter recherchiert und ziemlich schnell auch angefangen zu schreiben. Ja.
Wie bist du denn bei der Recherche vorgegangen? Was gibt es da an wirklich verlässlichen historischen Quellen?
Also es gibt ein paar sehr, sehr wenige Gedichte. Es gibt ein Buch, was sie mit ihrem gemeinsamen Tanzpartner Sebastian Droste und Lebenspartner damals herausgegeben hat, Die Tänze des Lasters, des Grauens und der Ekstase. Ein sehr damals berühmter und berüchtigter Tanzabend, der in Wien Premiere hatte und für irrsinnige Furore sorgte. Das ist auch so eine längere Passage, mehrere Kapitel im Roman, die diese Zeit und dieser Tanz und was dann alles passiert einnimmt. Und also da hat man so, da gibt es einige Fotos zu diesen Tänzen, die aber wiederum nur anlässlich der Tänze gemacht wurden und nicht von den Tänzen selber, von Madame Dora, eine ganz, ganz berühmte Fotografin damals, die alles von Rang und Gesellschaft fotografiert hat. Und es gibt ein paar Gedichte von Sebastian und auch von Anita, aber ansonsten, es gibt keine, jetzt sage ich mal, Briefe, beziehungsweise nur ganz wenige Brieffragmente von Anita Berber. Es gibt keine Tagebuchaufzeichnungen. Man ist also darauf angewiesen, bei den ZeitgenossInnen so zu recherchieren und zu gucken, mit wem hat sie denn irgendwie was zu tun gehabt, wen könnte sie gekannt haben und so weiter. Und dann muss man da überall recherchieren und dann setzt sich so ganz allmählich aus vielen Bits und Pieces ein Bild zusammen. Aber das ist schon aufwendig. Es gibt ja zwei Zeitebenen im Roman. Also einmal, sage ich mal, die Jetztzeit, das ist 1928, wo sie also an Schwindsucht, wie man damals sagte, an Tuberkulose erkrankt, im Bethanien-Krankenhaus liegt. Und von dort ausgehend erinnert sie sich an verschiedene Phasen in ihrem Leben. Und dann kommen Menschen zu Besuch, also zum Beispiel Otto Dix, der sie verbindlich auch dort noch besucht hat im Krankenhaus, oder der berühmte Sexualforscher Magnus Hirschfeld, mit dem sie auch befreundet war. Und dann erinnert sie sich eben an frühere Begegnungen mit diesen Menschen oder sie war ja stark drogenabhängig, ist hat es ganz am Ende dann geschafft, abstinent zu werden, aber im Bethanien-Krankenhaus bekommt sie dann wieder Morphium, in dem Fall als Schmerzmittel, und manchmal schwelgt sie dann auch auf Morphium irgendwo in die Vergangenheit, aber so werden dann verschiedene Stationen ihres Lebens erzählt. Und das ist so ein bisschen der Aufbau des Romans, und ich fand es spannend, das Bethanien-Krankenhaus war ja ein sehr, sehr besonderes Krankenhaus hier in Berlin-Kreuzberg, weil es vom Diakonissen betrieben wurde. Also sehr fromm und religiös und auch streng. Und ich habe mir das immer eigenartig vorgestellt, wenn also in diese fromme, heilige Welt der Diakonissen dann auf einmal eine Frau platzt als Patientin, die als Synonym für die Sünde und das Laster und die Lust schlechthin steht. Und dieses Aufeinanderprallen, das fand ich spannend. Und das ist so ein bisschen Ausgangsbasis in dem Roman, und dahin kehren wir auch immer wieder zurück.
Besonders beeindruckt hat uns deine Schilderung von ihrem langsamen Dahinsiechen dann im Krankenhaus Bethanien in Berlin-Kreuzberg. Das ist ja medizinisch auch sehr präzise beschrieben. Hast du da mit Medizinern, Medizinhistorikern gesprochen bei deiner Recherche?
Ja, also war ich in Bethanien, habe mir da alles angesehen. Da kann man ja heute das Künstlerhaus Bethanien kann man ja besuchen. Und einige Orte in Bethanien, da gibt es auch immer noch diese Fontane-Apotheke, die auch mal kurz vorkommt oder so. Da kann man sich da umgucken. Und dann habe ich sehr, sehr viel recherchiert. Die Charité hat eine wunderbare Bibliothek, die mir schon im letzten Roman geholfen hat. Und da habe ich viel recherchiert. Es gibt ja dann viel zu Schwindsucht, sei es jetzt Zauberberg, wo man noch mal ein bisschen gucken kann, oder auch viele andere Literatur. Dann natürlich fand ich auch spannend von Diakonissen aus der damaligen Zeit. Es gab auch Aussteigerinnen, die da irgendwann wieder raus sind und dann ein Buch darüber geschrieben haben, fand ich eine sehr interessante Quelle. Und überhaupt einige Berichte von den Diakonissen, also sowohl, sag ich mal, pro als auch contra, kann man so ein bisschen sagen, von denen, die das nur mit Hingabe und Leidenschaft gelebt haben, was ja auch ganz toll war und sicher Großartiges geleistet haben an Patienten und Patientinnen, und aber teilweise eben durchaus auch fragwürdig, wenn dieses Fromme und Überhand nimmt und dann doch auch eigenartige Züge entwickeln kann, die teilweise ich zumindest nicht nur als unchristlich, sondern teilweise auch unmenschlich empfunden habe. Und ja, also da habe ich viel recherchiert, und es gibt ja auch sehr, sehr viel Literatur dann über die Schwindsucht, und sowohl in Romanform als auch Sachbuch und so weiter.
Du verwendest den Begriff Hustenburg für das Bethanien. Hat man das tatsächlich damals so genannt?
Das gab es zumindest für verschiedene, ich weiß nicht mehr genau gerade auswendig, ob es in Bethanien auch so hieß. Auf jeden Fall hieß es, dieser Begriff stammt nicht von mir, sondern den habe ich öfters in eben Einrichtungen, die Abteilungen der Schwindsüchtigen sind vielerorts so genannt worden.
Magst du uns vielleicht mal etwas vorlesen, vielleicht gleich vom Anfang, vom Prolog?
Man verschwindet irgendwann in einem Spalt, im diffusen Bereich zwischen Licht und Schatten, zwischen Traum und Wirklichkeit, zwischen Mann und Frau. Manchmal sei das Leben wie ein Seiltanz über dem Abgrund, hatte Großmutter Lou ihr einmal erklärt, als sie noch ein Kind war. Kleine Schritte müsse man da machen, und den Blick, die Großmutter hatte Anita streng angesehen, den Blick dabei fest in die Ferne richten. Das Ziel, die rettende andere Seite, gelte es anzuvisieren. Anita hatte gefragt, was das heiße, anvisieren. Einen Punkt fest und klar ins Auge fassen, hatte die Großmutter erklärt, und dann geht man ruhig darauf zu. Man blickt nicht nach links, nicht nach rechts und erst recht nicht. Nie, hatte die Großmutter betont, nie richtet man den Blick nach unten. Dann kommt man sicher auf der anderen Seite an. Und eigentlich läuft man im Leben ja auch sonst von einem Ort zum anderen, ohne sich dabei über den Boden, der einen trägt, Gedanken zu machen.
Du hast dich ja sehr intensiv mit ihrer Kindheit beschäftigt, von der jetzt nicht so viel bekannt ist. Inwiefern war dir das wichtig?
Ich dachte zumindest, dass das schon wesentlich ist und einen Menschen prägt. Davon gehe ich aus. Also es ist ja so gewesen, dass sie, ihre Mutter war eine berühmte Chansonsängerin und trat hier in Berlin auf, im Cabaret Chat Noir oder Schwarzer Kater nach dem Krieg, als die Franzosen out waren, genannt. Und der Vater war ein, Felix Berber war ein berühmter Violinist, der also noch mit Brahms musiziert hat und Leiter des Leipziger Gewandhausorchesters war. Und die Eltern haben sich getrennt, als sie noch ganz, ganz klein war. Und dann wuchs sie bei der Großmutter auf, bei Großmutter Lou. Und diese Großmutter war eine sehr moderne Frau, die ohne Mann lebte, gemeinsam dann noch mit einer anderen Tochter, Tante Elsie. Und das war so ein Frauenhaushalt. Sie ist dann später, also anfänglich wächst sie in Dresden auf, dann zieht sie mit der Großmutter nach Berlin. Und dann wohnt die Mutter auch noch in diesem Haushalt später. Also es ist so ein richtiger Frauenhaushalt. Und ich fand aber, dass man ihrer Biografie doch anmerkt, dass ich glaube, dieser Verlust des Vaters und auch eine gewisse lebenslange Suche nach ihm. Also es gab da sehr wenig Begegnungen. Es gibt ja gegen Ende des Romans ein recht anrührendes Kapitel, sage ich mal, als sie den Vater aufsucht und als Erwachsene und schon erfolgreiche Tänzerin und Schauspielerin. Und der Vater sie also ablehnt und einfach nur in der Garderobe, wenn sie ihn aufsucht, sagt, ich kenne sie nicht. Und das ist auch nicht von mir erfunden, sondern diese Situation zumindest hat es scheinbar gegeben, zumindest hat sie das Freunden erzählt. Und das war also etwas, wo ich so dachte, ich glaube, das prägt einen das schon sehr, wenn man da also zeitlebens einfach einen nicht vorhandenen Vater hat, der sich irgendwie verweigert oder offensichtlich auch nichts von ihr wissen will. Und die Mutter, so habe ich es mir vorgestellt, sie hat ein sehr enges Verhältnis zur Großmutter, bei der sie eben aufgewachsen ist. Da, ja, ich muss sagen, ich habe selber eine Großmutter, zu der ich ein sehr, sehr enges Verhältnis hatte und die auch vom Typus her so ein bisschen mir da geholfen hat, weil meine Großmutter auch geschieden war und ohne Mann im Krieg 5 Kinder aufgezogen hat und eine sehr, sehr emanzipierte und sehr, sehr starke Frau war, die mir da auch so ein bisschen... wo ich gedacht habe, diese beiden Großmütter, das hat schon was gemeinsam. So, da hat mir ein bisschen auch geholfen, diese Situation zu beschreiben.
Erzähl uns doch mal was über die Dialoge, die du in deinem Roman den historischen Persönlichkeiten in den Mund gelegt hast.
Also ich bemühe mich immer so, ich finde, wenn man über historische Personen spricht, ist es mir schon wichtig, bei so einem Roman das möglichst wenig Dinge oder möglichst nah an den Realitäten zu bleiben. Da fühle ich mich so ein bisschen verantwortlich, auch der Person gegenüber. Und diese Begegnungen, die ich beschreibe, das sind dann schon Begegnungen, die es auch gegeben hat oder für die ich eben Belege gefunden habe, wie das alles abgelaufen ist. Natürlich war ich da nicht dabei und dann geht es natürlich los mit der Fiktion. Aber es sind auch, ich weiß noch, ich sag mal, bei Otto Dix zum Beispiel gibt es mal es gibt ja ein Kapitel, in dem dieses berühmte Gemälde entsteht. Und Otto Dix hat ja auch viele Kriegsversehrte gemalt. Und es geht in diesem Kapitel auch mal kurz über den Krieg und was der Krieg mit ihm, mit Otto Dix gemacht hat. Und da gibt es eine Aussage, wenn Otto Dix sagt, das hätte man erleben müssen, was das für ein Gefühl war, dem anderen sein Bajonett in den Wams zu rammen. Und es ist schon, wenn das so extreme Aussagen sind, dann ist mir das wichtig, dass das auch, also das würde ich dem jetzt nicht unterstellen, einfach so, ja, als Beispiel. Aber ansonsten, es sind natürlich Situationen, die man fiktionalisiert. Aber mir ist immer wichtig, dass es zumindest so gewesen sein könnte. Also ein Problem ist ja auch zum Beispiel, wir haben ja von diesen Tänzen, die Leute damals so wahnsinnig beeindruckt haben, es gibt ja, wir können uns ganz schwer davon heute ein Bild machen, weil es kaum Bildmaterial gibt. Also sowohl die vielen Filme, die sie gedreht hat, davon ist nur noch ein Bruchteil erhalten. Und diese, zum Beispiel dieser berühmte Tanzabendtänze des Lasters, des Grauens und der Ekstase, von dem gab es auch einen Dokumentarfilm, wo das also alles aufgezeichnet war, aber auch der ist verschollen. Und das macht es natürlich schwierig. Es gibt dann so Beschreibungen von Joe Jancic, ein tschechischer Choreograf, der sehr präzise diese Tänze beschreibt. Das hat mir dann sehr geholfen. Aber auch da muss man natürlich irgendwie seiner Fantasie spielen lassen und guckt dann irgendwie. Ich habe dann Beschreibungen gefunden, wie sie irgendwie so eigenartige, konvulsivische Zuckungen ihren Leib durchfahren. Und ja, ich kenne in meiner Verwandtschaft selbst Leute, die Epileptiker sind. Und dann habe ich festgestellt, dass Kurt Schwitters Epileptiker war. Und dann ist das, und sie war mit Kurt Schwitters befreundet. Und ich weiß, wie das ist, wenn jemand einen epileptischen Anfall vor einem bekommt. Und das ist, das macht was mit einem. Das ist einfach sehr extrem. Und vielleicht hat sie sich da inspirieren lassen. Ich würde nicht schreiben, dass Kurt Schwitters Epileptiker war, wenn das nicht gewesen wäre. Also keine Ahnung, ob sie sich so hat inspirieren lassen, aber es muss zumindest für mich eine Möglichkeit sein, dass es so war.
Welche Rolle spielt Musik denn eigentlich? Du erwähnst ja recht häufig Komponisten oder Stücke, zu denen Anita dann ihre Tänze aufgeführt hat.
Ja, die Musik spielt natürlich eine große Rolle in diesem Roman. Es geht häufiger um Tschaikowski, der sehr wichtig für sie war. Und da habe ich auch nochmal so eine Verbindung zum Vater entdeckt. Die muss man dann aber nochmal selber nachlesen. Und ja, wir können mal kurz in eine Stelle reingucken. Da geht es um Jakob Gard. Trotzdem gibt es Grenzen. Das hätte selbst Henry kapieren müssen. Gerade Henry. Sie beißt sich vor Wut auf die Fingerknöchel. Ihre Zähne hinterlassen einen schwarz-blauen Abdruck im Weiß ihrer Haut. Vielleicht hätten sie die Eifersucht nicht tanzen sollen. Vielleicht wäre dann alles anders gekommen. Das hat sie bereits damals gedacht. Anfangs hatte sich Henry gegen diesen Tanz gewehrt. Dabei war er es gewesen, der Jalousie den frisch komponierten Tango Zigan von Jakob Gard für ihre nächste Nummer gewählt hatte. Nur hatte er ihn anders interpretiert. Es gehe schließlich um Hingabe, hatte er erklärt. Darum gehe es doch immer, hatte sie erwidert. Vielleicht spielte auch eine Rolle, dass sie vor ihrem inneren Auge stets den Vater sah, wenn die Violine dieses Stück so überaus temperamentvoll in D-Moll eröffnete. In einem Interview hatte Jakob Gard, der dänische Komponist, einmal erklärt, die Idee zu diesem Tango sei ihm gekommen, als er einen Zeitungsbericht über ein spektakuläres Verbrechen aus Leidenschaft gelesen
hat. Ja, das müssen wir uns jetzt natürlich mal anhören. Einen kleinen Auszug aus diesem Tango Jalousie von Garde in einer Version für Cello und Klavier.
Ja, letztens hatte mich ein Buchhändler gefragt, ob es nicht schön wäre, eine Playlist am Ende in diesem Roman abzudrucken, was ich in der Tat eine ganz hübsche Idee fand.
Ja, das ist eine gute Idee. Und schön wäre ja auch so eine Filmliste mit allen Filmen, in denen sie mitgespielt hat. Die meisten davon sind ja leider verschollen und die können wir uns leider nicht mehr ansehen.
Das ist so ein bisschen, in der Tat, das ist schade. Es gibt Filme, wie zum Beispiel Der Graf von Cagliostro, in dem sie eine Hauptrolle spielte. Das war damals der teuerste Film, der in Österreich gedreht wurde, mit so 10.000 Statisten. Ja, ich denke nur, weil heute bauen wir die digital irgendwo dahin und sind wahnsinnig stolz drauf, dass das irgendwie, ich finde, sieht immer noch aus wie ein Computerspiel, aber egal. Damals sind es wirklich 10.000 Statisten, das finde ich unfassbar, so eine Menge. Und gedreht wurde im Schloss Schönbrunn, was auch, also wirklich in den Originalgemächern im Schlafzimmer und was weiß ich. Also man kann man sich gar nicht vorstellen heute, das würde natürlich nie im Leben noch genehmigt werden. Und dieser Film ist wie viele andere leider verschollen, sind dann zum Teil auch im Krieg verloren gegangen, die Kopien, oder vernichtet worden im Nationalsozialismus. Und insofern, das ist schade, dass man nur noch auf Kritiken, auf einzelne Standbilder zurückgreifen kann.
Ja, und da tauchen ja auch einige Filmstars auf, wie zum Beispiel der von mir hochverehrte Konrad Veit.
Ach, Konrad, ja. Conny.
Ja, sie hat in unglaublich vielen Filmen an der Seite von Konrad Veit gespielt und häufig waren sie ein Liebespaar oder Konrad Veit hat sie gerettet aus irgendwelchen Situationen. Und das fand ich spannend, das fiel mir irgendwie auf. Und ja, ich steige vielleicht hier nochmal in den Roman ein. Conny war ein ungewöhnlicher Schauspieler und ein ungewöhnlicher Mann. Sehr groß, von dünner, schlaksiger Gestalt. Man erkannte ihn stets schon von Weitem, auch an seinem eigenartigen Gang, geschmeidig und graziös wie ein Tänzer. Sein Mund konnte verführerisch lächeln, aber auch derart sadistisch grinsen, dass es einem kalt den Rücken herunterlief. Dazu große, tiefblaue Augen, in denen man sich verlieren konnte. Am meisten jedoch mochte sie seine Hände. Sie kannte niemanden, der so große Hände hatte, mit unglaublich langen Fingern, riesige Hände, die zugleich außergewöhnlich sensibel waren. Sie liebte es, wenn er mit diesen Händen nach ihr fasste, sie an sich zog, festhielt, umklammerte. Sein Griff war fest und zupackend, aber nie brutal. Nicht wie der anderer Kollegen, bei denen man nach einem langen Drehtag mit blauen Flecken nach Hause zurückkehrte. Und bei denen im Ergebnis auf der Leinwand von all dieser unnötig aufgewandten Kraft doch nie etwas zu sehen war. »Willst du mit mir schlafen?« hatte sie ihn gefragt am Ende des ersten Drehtags von Dida Ibsen, nachdem sie sich den ganzen Tag vor der Kamera schöne Augen gemacht hatten. »Ich verzehre mich nach dir«, hatte er erwidert. »Natürlich will ich das. Ich platze vor Sehnsucht.« Zugleich hatte er sie mit seinen großen Augen traurig angesehen. »Aber wenn wir miteinander schlafen, würde diese Sehnsucht Erfüllung erfahren. Ich denke nicht, dass das gut wäre für unser Spiel.« Da mochte er vielleicht recht haben. Ihr wäre das egal gewesen. Sie lebte für den Moment. Was morgen sein würde, interessierte sie nicht. Aber Konrad war immer brav und strebsam.
Ja, und die beiden tauchen ja auf zusammen in einem Film, von dem wir hier im Podcast schon häufiger gesprochen haben. Anders als die anderen.
Sie hat ja sehr viel mit Richard Oswald gedreht. Zum Beispiel Anders als die anderen, genau, den ersten Film, der offen das Thema Homosexualität zum Sujet hatte. Und Richard Oswald hat ja sehr oft Filme gedreht, in denen er gesellschaftliche Tabus in den Vordergrund stellte. Also wie eben Anders als die anderen oder auch Filme über Prostitution, über Syphilis. Und ja, mit ihm hat sie am meisten gearbeitet. Dann später natürlich auch einmal mit Fritz Lang in Dr. Mabuse. Das ist ja auch ein Film, der heute noch erhalten ist. Und da gibt es also mehrere Tanzszenen, wo man sie sehen kann, wo sie die eigentliche Hauptdarstellerin dubelt, die nämlich nicht tanzen konnte, aber eine Tänzerin spielte. Und ja, da habe ich dann auch nochmal so ein bisschen, sage ich mal, so 20er-Jahre-Gossip untergebracht. Ja. Man weiß ja bis heute nicht, ob Fritz Lang nicht seine erste Ehefrau ermordet hat. Es gibt, sie wurde mit seiner Pistole erschossen und nur er und seine Frau waren anwesend. Und ob das ein Selbstmord war oder nicht, das weiß man nicht. Es gibt Filmhistoriker, die sagen, aufgrund der damaligen Polizeiberichte wäre ja seine Unschuld klar bewiesen. Das habe ich jetzt nicht ganz so einfach gefunden. Die Polizeiuntersuchungen von 1919, die waren natürlich schon irgendwie andere als heute. Und ich finde bis heute zumindest sehr, sehr merkwürdig, dass er nie wieder in seinem restlichen Leben diese erste Ehefrau auch nur einmal erwähnt hat, geschweige denn, dass er überhaupt vorher vor Thea von Harbou schon mal verheiratet war. Und er ist also nach diesem Mord 2 oder 3 Tage später an der Seite von seiner geliebten Thea von Harbou auf die Filmpremiere gegangen und es gibt Fotos von ihm, wo er also strahlend in die Kameras lächelt. Und das fand ich zumindest, es ist so aus meiner, ich habe ja viel mit Tätern gearbeitet, es ist halt typisches Täterverhalten, das muss man mal ganz klar sagen. Deswegen fand ich das interessant, aber natürlich gilt die Unschuldsvermutung und wie es genau gewesen ist, das weiß man nicht.
Ja, das ist ja wirklich ein Krimi mit Fritz Lang. Ansonsten ist wohltuend aufgefallen, dass du jetzt gar nicht so von Affäre zu Skandal und zurück zur Affäre und zum Skandal wieder hüpfst, sondern dass das so ein bisschen bei dir nur am Rande eine Rolle spielt.
Ja, es ist ja so, dass sie war eben damals so unglaublich berühmt und auch berüchtigt. Und mich hat eigentlich interessiert, den Menschen hinter dem Phänomen Anita Berber zu entdecken. Und was war sie für ein Mensch? Das war das, was mich an allererster Stelle interessiert hat und weniger irgendwie jetzt nur diese ganzen Geschichten von der berüchtigten Nackttänzerin oder so zu erzählen. Mich hat eher das Menschliche dahinter interessiert. Und es ist ja zum Beispiel so, ich fand auch interessant, sie wird also oft als Nackttänzerin bezeichnet und es ist tatsächlich so, dass sie sich sehr gegen diesen Begriff gewehrt hat. Das war auch ganz klar abwertend damals zu verstehen. Hatte natürlich was Anrüchiges und das war ja nie in ihrem Sinne. Sie wollte natürlich sicher mitunter schockieren und die Leute konfrontieren, aber so auf so ein Nackttänzer-Ding reduziert zu werden, auf so etwas Zwielichtiges, das hat sie wahnsinnig geärgert. Und tatsächlich ist es so, das fand ich dann auch nochmal interessant, dass man keinen einzigen Beleg dafür findet, dass sie jemals auch nur ein einziges Mal wirklich nackt getanzt hat. Also es ist tatsächlich so, dass in den Beschreibungen, die ihr wohlgesonnen sind, die also nicht von den KritikerInnen sind, es so ist, dass beschrieben wird, dass sie ihre Scham immer mit einem hautfarbenen Tüchlein abgeklebt hat und tatsächlich gar nie wirklich komplett nackt war. Und dann gibt es Bilder, die immer wieder auch gerne von Madame Dora, die ein ganz tolles Bild, auf dem sie nackt zu sehen ist, was dann gerne immer wieder auch für Buchcover und alles Mögliche verwendet wird. Aber dieses Foto stammt nicht aus einem Tanz, sondern ist im Fotostudio aufgenommen worden. Und da ist sie also von der Seite nackt zu sehen. Aber tatsächlich ist sie im Tanz nicht so aufgetreten. Und so gibt es einige Geschichten, die immer wieder kolportiert werden und wo ich dann auch gemerkt habe, manche von denen sind gar nicht wahr. Wie zum Beispiel, es gibt diese längere Passage, von der ich vorhin schon sprach, mit diesen Tänzen, die also in Wien für so unglaublich viel Furore sorgen. Und das alles gipfelt dann in einem großen Skandal. Und dann wird in Biografien dann teilweise beschrieben, sie hätte dem Pförtner mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Und tatsächlich, wenn man das wirklich intensiv recherchiert und sämtliche Zeitungsberichte der damaligen Zeit liest, dann stellt man fest, dass es andersrum war und dass tatsächlich sie den Faustschlag ins Gesicht bekommen hat und dass man Polizeiprotokolle finden kann, in denen also auch ärztlich protokolliert wurde, ihre genauen Verletzungen und sogar einige Monate später, das war den Zeitungen dann aber nur noch eine ganz kleine Meldung wert, dieser nämliche Pförtner auch verurteilt wurde und eine Arreststrafe von mehreren Tagen bekommen hat. Und ich glaube, als Frau damals das zu erreichen, dass der Mann verurteilt wird, noch dazu, wenn man so ein negatives Image hatte, also das wird schon so gewesen sein, dass sie geschlagen wurde und nicht andersrum. Und das hat mich so ein bisschen irgendwann dann auch gelangweilt, dass immer wieder diese Erzählungen kolportiert werden und von einem Buch ins nächste und so weiter. Und ich fand das spannend, dann zu entdecken, dass manche Dinge eben ganz anders waren.
Ja, schön fanden wir deine Schilderung, Beschreibung von diversen Etablissements in Berlin oder Wien, die wir teilweise natürlich kannten, aber auch was Neues dabei, die Auluka-Diele in der Augsburger Straße, so ein bisschen japanisches Ambiente. Ja, und dann am Ende geht es ja sogar nach Syrien und Libanon, also da hat sie Auftritte in Damaskus und Beirut. Und da gibt es ja eigentlich gar keine Quellen. Und das hat mir persönlich am meisten Spaß gemacht, wie du uns da wirklich reinziehst in diese ja, ganz andere Welt.
Ja, auch da kann man recherchieren. Ich hatte sehr hilfreich war mir ein Baedeker-Reiseführer aus den späten 10er-Jahren, meine ich, der mir da geholfen hat und dann wird da eine Bahnfahrt spielt eine Rolle, die da beschrieben wird oder so. Das sind dann Reiseberichte, die ich mir irgendwie zusammengesucht habe. Die Deutschen haben ja auch im Ersten Weltkrieg da gekämpft und ja, wenn man viel sucht, findet man immer wieder überraschende Quellen.
Was daraus geworden ist, das wollen wir euch kurz mal vorstellen. Ein kleiner Auszug aus der Reise von Beirut nach Damaskus.
An einem Montagmorgen um 7 Uhr früh waren sie in Beirut in den Zug nach Damaskus gestiegen. Die Fahrkarten für die zweite Klasse waren geschenkt im Vergleich zur ersten. Dafür war die zweite aber auch so dreckig, dass man meinte, man säße mindestens in der dritten. Die rote Samtpolsterung fleckig und verschlissen. Aber in dieser Hinsicht war sie längst nicht mehr empfindlich. Hauptsache, man holte sich keine Flöhe. Die Schilder an den kleinen Waggons waren auf Deutsch. Die Lokomotive der Schmalspurbahn, ein Schweizer Erzeugnis, wie sie vor dem Einsteigen dem Typenschild entnommen hatte. Eigenartigerweise gab ihr das ein beruhigendes Heimatgefühl, auch wenn es albern war. Das 10-Personen-Abteil war voll besetzt. Eine Familie arabischer Christen, der Mann trug den typischen roten Fes, seine Frau ein ungebundenes Kopftuch aus weißer Damastspitze, das ihr langes, lockiges Haar nur wenig verdeckte. Sie hatte ein vielleicht 3-jähriges Mädchen neben sich und ein Baby im Arm. Dann 2 ältere Drusen, an ihren Schnauzbärten, den schwarzen Pluderhosen und der strahlend weißen Kopfbedeckung unschwer erkennbar. Sie boten Anita und Henry ihre beiden Fensterplätze an, was sie dankend annahmen. Außerdem 3 Araber in eine wilde Debatte vertieft. Alle 3 trugen Vollbart, helle Gewänder und Turbane mit eingewobenen Goldfäden. Ein lauter Pfiff ertönte und die Lokomotive setzte sich dampfend in Bewegung.
Das klingt ja nach einer spannenden Reise auf jeden Fall. Aber es war ja im Grunde genommen ihre letzte schöne Reise, denn dann ist sie ja zusammengebrochen dort und auf abenteuerlichen Wegen und ohne Geld zurück nach Deutschland, nach Berlin. Und dann kommt eben diese letzte Episode in ihrem Leben in Britannien. Ja, vielleicht nochmal ganz allgemein, welche Bedeutung hat sie denn heute? Was ist denn Modernes an Anita Berber?
Sie war ja doch eine Vorreiterin in ganz, ganz vielerlei Hinsicht. Und es ist so, dass wenn man heute an eine Frau im Smoking der in den 20er Jahren denkt, dann denkt jeder an Marlene Dietrich. Und tatsächlich ist es so, dass Anita Berber die erste war, die sich so typisch männliche Attribute wie zum Beispiel den Smoking oder auch das Monokel angeeignet hat. Und das ist aber völlig in Vergessenheit geraten. Es wurde dann von sehr vielen Frauen kopiert, wie auch Marlene Dietrich. Aber ich fand es ganz wichtig, ihr nochmal so diesen Raum zu geben. Und man kann sich das heute vielleicht gar nicht mehr so vorstellen, aber damals war das ein unglaublicher Affront und wirklich ein Angriff gegen die Männerwelt. Also sowohl der Smoking als auch das Monokel. Es war ja so, dass sie ist wirklich stark kurzsichtig gewesen und brauchte also eine Sehhilfe. Es war aber so, dass Ende der 10er Jahre den Frauen eigentlich das Lorgnon, so eine Stielbrille, vorbehalten war. Und das Monokel wird ja wirklich nur durch die Gesichtsmuskulatur gehalten. Und man sagte damals, also das ist nur was für Männer, weil Frauen sind ja so sensibel, schreckhaft, hysterisch, emotional unberechenbar. Wenn die dann einmal sich erschrecken oder anfangen zu weinen, dann fällt das ja runter und ist kaputt. Und deswegen war das völlig undenkbar, das hat keine Frau gemacht. Und sie hat sich so ein Monokel anfertigen lassen und hat das in der Öffentlichkeit getragen. Und das war ein Affront und das wurde auch als solcher verstanden. Da gibt es zahlreiche Zeitungsartikel, wo also Männer sich massiv darüber aufregen, sich beschweren, an die Decke gehen darüber, dass eine Frau es wagt, ein Monokel zu tragen. Das ist also, muss man sich wirklich im Kontext der damaligen Zeit vorstellen. Und es hat aber eine solche Welle geschlagen, dass eben nicht nur Marlene Dietrich, sondern ganz viele Frauen das nachgeahmt haben und ein Statement setzen wollten und auch haben. Und man sagte damals, eine Frau geht à la Berber. Das war also wirklich ein stehender Begriff. Und Frauen haben sich teilweise aus Fensterglas sowas anfertigen lassen, einfach um dieses Zeichen mitzusetzen. Und das fand ich einfach nochmal spannend, das zu erzählen. Und heute hat man ja gerade das Gefühl, oft Geschichte wiederholt sich. Und das ist eben auch was mich sehr beim Schreiben dieses Romans beschäftigt hat, auf vielerlei Ebenen. Und deswegen war es mir einfach wichtig, dieses Buch zu schreiben.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, ein absolut lesenswertes Buch oder auch hörenswertes Buch, denn das gibt es auch als Hörbuch von dir selber gesprochen, Steffen. Vielen herzlichen Dank, dass du da warst.
Ja, danke, Steffen.
Ja, vielen herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich und gerne wieder.
Die Drähte laufen heiß bei uns heute. Wir sind ein weiteres Mal fernmündlich verbunden. Diesmal mit Armin Fuhrer.
Ja, Armin, schön, dass du da bist. Hallo, hallo.
Hallo, freue mich, dass ich wieder da sein darf.
Ja, wir sprechen heute über eine Zeit, die dich schon einmal zu uns gebracht hat. Es geht um den Beginn der 20er Jahre.
Genau, wir sind in den frühen 20ern und da ich ja letztes Mal bei euch war, da ging es ja um mein Buch Hunger und Ekstase, das sich um die Inflationsjahre in Berlin 1919 bis 23, 24 dreht.
Ja, wir gehen jetzt aber noch mal ein bisschen weiter zurück, denn Ihre Kindheit und Jugend war ja in der Kaiserzeit. Und das ist natürlich spannend zu sehen, wie sich ja, Ihre Karriere entwickelt hat, im Grunde aus der Kindheit heraus. Kannst du uns dazu etwas erzählen? Man könnte ja eigentlich sagen, es ist so ein Kapitel mit der Überschrift, es hätte eigentlich alles auch anders laufen können.
Ja, man muss ja wissen, oder der Hintergrund war ja, dass Sie aus einer künstlerisch veranlagten Familie kommt. Also der Vater Felix Berber war ein berühmter Violinvirtuose und ihre Mutter war eine recht bekannte Chansonsängerin, vor allen Dingen in Berlin und Hamburg aufgetreten ist. Von beiden hat sie wahrscheinlich so einiges mitbekommen, wo sie bei sie natürlich mehr in die Richtung ihrer Mutter tendierte. Sie fing jedenfalls sehr früh an, sich für das Tanzen zu interessieren und war auch, sie ist in Dresden aufgewachsen, ging bereits in Dresden auf eine ja recht professionelle, gute und sehr moderne Tanzschule und hat da regelmäßig dann eben schon Tanzunterricht bekommen, also lange bevor sie dann im Herbst, Winter 1914, 15 nach Berlin gezogen ist. Das waren eigentlich so die Anfänge, kann man sagen.
Ja, also jetzt Berlin.
Genau, in Berlin, sie ist ja während des ersten Kriegswinters, also während des ersten Weltkrieges, nach Berlin gezogen und hat dann zunächst heimlich Tanzunterricht genommen, ohne es ihrer Mutter zu sagen, die vermutlich gar nichts dagegen gehabt hätte. Und zwar ist sie in das Tanzstudio gegangen von Rita Sacchetto, die war damals recht bekannt, also auch so eine moderne Ausdruckstänzerin, die unter anderem auch in den USA große Erfolge gefeiert hat, sogar an der Metropolitan Oper in New York aufgetreten war und sich dann aber jetzt in einem gewissen Alter, sage ich mal so, eher zur Ruhe gesetzt hatte, also was das aktive Tanzen anging und dann in Berlin eine Tanzschule eröffnet hat und so ein bisschen erstmal auf der Suche nach Elevinnen war. Man musste sich ja erstmal bekannt machen und da war tatsächlich Anita Berber eine der ersten, die dann bei ihr ja Unterricht genommen hat. Und wie gesagt, das hat sie am Anfang heimlich gemacht und ist dann irgendwann zu ihrer Mutter gegangen, hat der in Anführungsstrichen gebeichtet, dass sie jetzt weiter Tanzunterricht nimmt und zwar sehr modernen, also Ausdruckstanz, expressionistischen Tanz. Aber ihre Mutter war da völlig d'accord mit.
Mutti fand es gut, das ist schon mal wichtig. Ja, und dann kamen die ersten Auftritte und mit denen wurde wahrscheinlich relativ schnell klar, dass sie in der Tanzgruppe, im Tanzensemble auffällt, dass sie besonders ist.
Genau, also es war dann so eine Tanztruppe, die dann eine ganze Weile sehr hart geübt und trainiert haben. Und dann hatten sie tatsächlich im Jahr 1917, also noch während des Ersten Weltkrieges, ihren ersten Auftritt im Blüthnersaal. Das war damals wirklich so eine der ersten Adressen in Berlin für, ich sag mal, gehobenes Programm und da hatten sie dann eben ihren ersten Auftritt und es war sofort so, dass Anita Berber herausragte, also dass sie auch tatsächlich in den Zeitungskritiken auch tatsächlich namentlich erwähnt wurde, also ein bisschen unter den anderen hervorgehoben wurde. Also da zeigte sich im Prinzip schon, ja, da wächst offenbar was heran, was mal erfolgreich sein könnte.
Ja, und irgendwann hat sie sich ja dann entschieden, aus dieser Truppe auszutreten und sich solo zu betätigen. Gab es dafür einen bestimmten Auslöser?
Ja, ich würde mal sagen, das war vermutlich so eine Art Prozess. Also erstens war sie ja eine sehr eigenständige Persönlichkeit, also vom Typus her, die vielleicht auf Dauer gar nicht in so eine Truppe reinpasste mit gleichaltrigen Mädchen. Denn darum ging es ja. Und sie fühlte sich auch durch Rita Sacchetto und ihre Art zu tanzen. Also Rita Sacchetto, muss man vielleicht wissen, hat immer so eine Art getanzte Bilder auf die Bühne gebracht. Also so mit so Handlungen. Das war also der vom Tanz her an sich schon relativ modern, aber so die Kostümierung beispielsweise, das war Anita alles viel zu altbacken, sag ich jetzt mal. Und da reifte in ihr der Prozess aus zwei Gründen. Erstens, ich kann es sowieso alleine viel besser. Und zweitens, das ist mir zu altmodisch, ich will das viel moderner machen, dass sie irgendwie dass sie sich von dieser Truppe trennt und ein Soloprogramm auf die Bühne bringt. Und das hat sie dann eben auch tatsächlich so gegen Ende des Ersten Weltkrieges gemacht, ist sie dann erstmals alleine aufgetreten. Und auch das von Anfang an durchaus erfolgreich und vor allen Dingen auch, das ist vielleicht auch wichtig für das, was später passiert, also am Anfang durchaus mit einem sehr hohen künstlerischen Anspruch. Und so die Kritiker waren im Großen und Ganzen auch durchaus angetan, dafür, dass sie auch eine sehr junge Tänzerin war, die ganz am Anfang ihrer Karriere stand. Die war damals gerade 17, 18 Jahre alt.
Ja, und irgendwann gab es ja dann von dem Schriftsteller und Journalisten Erich Mühsam eine nicht so freundliche Kritik.
Die war sogar ziemlich, ich will jetzt nicht sagen böse, aber sehr kritisch. Man muss dazu wissen, Anita Berber tanzte eben auch, sie tanzte auch Figuren, also sie wollte so, sag mal Stichwort Ausdruckstanz, sie wollte so ihr Inneres nach außen kehren, ihre Persönlichkeit nach außen kehren durch den Tanz. Das war ein hoher Anspruch und das war damals auch sehr angesagt, sowas. Und galt auch international, gab es den Begriff German Ausdruckstanz oder eine deutsche Spezialität. Und Erich Mühsam sah nun eine Aufführung von Anita Berber und schrieb danach eine Kritik. Ich fasse die jetzt mal ganz kurz zusammen. Die ging in die Richtung, also diese junge Mädel, das ist völlig unglaubwürdig, wenn die hier uns irgendwas vom Leben vortanzt, die mit ihren 17 oder 18 Jahren, die hat ja noch gar nichts erlebt. Und diese Kritik hat Anita Berber natürlich gelesen und dann sagt viel, glaube ich, über ihre Persönlichkeit aus, dass sie dann tatsächlich Erich Mühsam einen Brief geschrieben hat, wo sie sehr höflich, fast devot sich entschuldigt für ihre Fehler beim Tanzen und dass sie es in Zukunft also besser machen wolle und Mühsam soll ihr doch noch eine Chance geben, vielleicht nochmal wieder zu einer Aufführung kommen. Man muss natürlich dazu sagen, Mühsam war damals wirklich so eine Art Popstar bei der Jugend. Das zeigt viel, dass sie also, sie galt ja später immer oder heute gilt sie ja so als sehr selbstsichere Frau, die getan hat, was sie wollte. Ich glaube, hier kann man das erste Mal so richtig sehen, dass das gar nicht hinkommt so, sondern sie war eigentlich sogar sehr verunsichert und sehr unsicher nach innen und hat später, kommen wir wahrscheinlich noch zu, diese Unsicherheiten durch ihr Verhalten übertünchen versucht.
Die Radikalisierung in ihrem Tanz und ihrem Leben im Grunde auch spiegelte ja sehr gut den Zeitgeist wider, also diese radikale, turbulente Phase der frühen Weimarer Republik.
Genau, man muss ja vielleicht noch mal ganz kurz für den Hintergrund, das ist ja das, was ich quasi in meinem Buch Hunger und Ekstase dann lang und breit erklärt oder erzählt habe. Es ist ja damals vieles regelrecht explodiert. Das ganze kulturelle Leben, sexuelle Freiheiten, die Rechte der Frauen. Also Frauen nahmen sich plötzlich Dinge aus, die vorher undenkbar waren. Also alles in dieser kurzen Phase nach der oder während und nach der Revolution von 1918-19. Und Anita Berber schwamm mitten in diesem Teich und lebte das vollkommen aus. Aber andererseits war ja in Berlin und in Deutschland auch eine, also es war politische Unsicherheiten. Wie schon gesagt, wir hatten die Revolution. Es gab in Berlin auch Aufstände von rechts und links mit Schießereien und Toten. Es gab Streiks ohne Ende. Es gab unsichere politische Verhältnisse. Und die Menschen waren sehr verunsichert. Und dann über alles wölbte sich diese unglaubliche Inflation, die heute fälschlicherweise oft auf den Sommer, Herbst 1923 reduziert wird. Aber tatsächlich begann sie ja direkt nach dem Krieg und nahm also wirklich einen riesen Einfluss auf den Alltag der Menschen mit den Folgen Hunger, Krankheiten und so weiter und so fort. Viele Menschen, gerade in Berlin, wo das alles natürlich nochmal besonders extrem war, sagten sich, okay, wenn die Welt sowieso untergeht, dann können wir jetzt auch feiern, Party machen, würde man heute sagen. Und deswegen eben dieser schöne Gegensatz Hunger und Ekstase, weil das passt wirklich sehr gut. Und Anita Berber lebte das. Also sie war vor allen Dingen diese Figur, ja, die dieses dann verruchte, sexualisierte Berlin personifizierte. Und ich glaube, deswegen steht sie heute sehr für diese Zeit, wie keine andere Figur.
Sie schwamm so mit der Menge, aber vielleicht auch ein bisschen vorweg, könnte man sagen?
Beides, würde ich sagen. Also sie hat nichts von diesen ganzen Sachen wirklich selbst erfunden, die sie dann gemacht hat. Also auch, sag mal, Stichwort Nackttanz. Auch ihre Skandale. Es gab immer andere Frauen oder Leute, Figuren, Personen, die das auch gemacht haben, aber keine so rigoros und hemmungslos und rücksichtslos wie Anita Berber. Und deswegen war sie, ich sag mal, ganz vorne an einem Zug, den sie aber nicht selber in Gang gesetzt hat. es kam, ich sag mal, zu einem großen Missverständnis zwischen ihrem Publikum oder ihrem ursprünglichen Publikum und dem, was Anita Werber wollte dann. Sie wollte ja so ihr Inneres nach außen kehren und das wollte sie sehr radikal. Sie spielte damit zum Beispiel auf der Bühne, sie spielte sogar mit, heute würde man queeren Rollen sagen, also mit übergeschlechtlichen Rollen auf der Bühne, was damals schon sehr neu und sehr radikal war und viele auch schockierte, vor allen Dingen das Publikum schockierte, an das sie sich zunächst gewandt hatte. Und viele Leute, die sie dann gesehen und dann vielleicht kritisiert haben, bekamen diese beiden Welten nicht zusammen, passten auch nicht zusammen. Zumal, kommen wir vielleicht auch gleich noch drauf, Anita Werber ja auch ein Filmstar war zu der Zeit, großer Filmstar, und ja meistens so eine Art, so verruchte Rollen in verruchten Filmen spielte oder zumindest, ich sag mal, sehr umstrittenen Filmen spielte. Und das passte damals in den Augen vieler Menschen, die in Schubladen denken, gedacht haben, einfach nicht zusammen. Deswegen entfernte sie sich so sehr von dem Publikum, das sie eigentlich ansprechen wollte und das sie auch die ganze Zeit ihre Karriere ansprechen wollte. Und sie hat nie verstanden, dass dieses Publikum was anderes will als die Tänze, die sie dann auf die Bühne gebracht hat, in also sehr knappen Kostümen. Und das zeigte sich auch, dass sie immer, auch daran, dass sie immer weiter vom Blüthnersaal in die auf die Varieté-Bühnen, was an sich ja nichts Schlechtes ist. Aber sie hat halt die ganze Zeit erwartet, dass dieses Publikum im Varieté die gleichen Erwartungen und den gleichen Anspruch hat, wie das Publikum im Blüthnersaal oder in Wien im Konzertsaal und so weiter. Also, und das hat einfach nicht zusammengepasst. Da waren ja auch viele Touristen, die einfach nach Berlin kamen, was erleben wollten und die wussten, da ist jetzt dieser Anita Werber, die zieht sich auf der Bühne aus und die dann aus dem Publikum riefen, zieh dich aus, du Sau und so, ne? Also. Und
diese Schere wird ja immer,
die wird immer größer. Genau. Also man kann sagen, ihre Karriere macht eigentlich so Ende 22, Anfang 1923 so einen Knick. Als sie in Wien mit ihren hohen Ansprüchen scheitert und dann zurück nach Berlin kommt und zwar 1923 noch so eine eigene Truppe aufbaut und noch Stücke aufführt, auch immer wieder mit diesem hohen Anspruch. Dann aber endet ja 1923 die Inflation und die Leute haben dann keine Lust mehr ab 1924, dann kommen ja die sogenannten goldenen 20er auf dieses ganze Düstere, was Anita Werber ja ausstrahlt, ihre fratzenhaften Masken, die sie sich ins Gesicht malte, diese ganzen düsteren Rollen, die sie spielte, dieses komplett Nackte, also nackt war in Berlin immer angesagt, aber eben, sag mal, nur noch halb. Also halb waren die Damen auf der Bühne dann vielleicht bedeckt. Und das passte dann plötzlich nicht mehr in die Zeit. Und Anita Werber kam aber persönlich damit nicht zurecht. Und um irgendwie im Gespräch zu bleiben, verursachte sie dann immer mehr Skandale. Und es ist tatsächlich so, ab 1925, spätestens 1926, macht sie eigentlich nur noch aufmerksam auf sich durch diese Skandale, wie zum Beispiel, dass sie, also wenn sie tanzt, wenn dann aus der Bühne wie jeden Abend zu der Ruf kam, zieh dich aus, dass sie dann auf den Tisch des Rufers gesprungen ist und dem auf den Kopf uriniert hat oder auch eine Champagnerflasche über dem Schädel zerbrochen hat. Es waren natürlich riesige Skandale. Sie flog dann eben raus aus den, also durfte dann nicht mehr auftreten. Das hat sie übrigens nicht nur in Berlin gemacht, sondern zum Beispiel auch in Prag, wo sie auch oft aufgetreten ist. Und das Interessante ist tatsächlich, dass man so ab 1926 über Anita Werber in den Zeitungen nur noch über ihre Skandale liest. Es geht eigentlich nie mehr um ihre Programme und witzigerweise auch tatsächlich international. Also selbst in tschechischen Zeitungen beispielsweise findet man bis hin auf Seite 1 so kleine Berichte, die dann im hinteren Teil weiter ausgemalt werden über Anitas neuesten Skandal in Berlin. Das ist kurios, aber es ist tatsächlich so.
Die Skandale hingen ja auch immer eng mit ihrem Drogenkonsum zusammen. Wann sind die Drogen in ihr Leben getreten?
Also wahrscheinlich schon relativ früh, aber eine Zeit lang hat sie das, glaube ich, ganz gut im Griff gehabt. Aber ich glaube, da kommt der Punkt, an dem sich das wendet, wirklich ins Negative, mit ihrem Tanzpartner Sebastian Droste, den sie im Frühjahr 1922 kennenlernt. Auch eine ganz skurrile Figur, hat im Buch auch ein eigenes Kapitel. Und der nun wirklich also Drogen ohne Ende nimmt. Und sie, so würde ich das heute beurteilen, sie wirklich zu den Drogen führt. Und es dauert dann nicht mehr lange, bis Anita Berber also Koks, Morphium nimmt, keine Aufführung mehr machen kann, ohne dass sie vorher eine Flasche Cognac getrunken hat. Ja. Da interessant übrigens, dass niemand im Publikum auf den Gedanken kommen würde, dass sie total betrunken war. Also sie brauchte das einfach, aber nur dann konnte sie gerade stehen gewissermaßen, wenn sie so viel getrunken hatte. Und das macht sich natürlich dann auf Dauer bemerkbar. Also sie wird wirklich drogenabhängig relativ schnell. Dann Drogen waren ja auch sehr billig zu bekommen in Berlin zu der Zeit. Und es gab Warnungen, zum Beispiel von einem Assistenzarzt von Magnus Hirschfeld, mit dem sie befreundet war, den sie in 1923 im Herbst in Nizza trifft und lange mit ihm zusammensitzt. Er sagt, Mädel, wenn du so weitermachst, nimmt das ein ganz böses Ende mit dir, hör auf. Und die treffen sich dann ein paar Jahre später in Berlin wieder, weil Anita Berber, als es ihr ganz schlecht geht, zieht sie mit ihrem Mann tatsächlich ja dann für eine Zeit lang sogar zu Magnus Hirschfeld in sein Institut, gab so Krankenzimmer. Und da ging es ihr richtig dreckig. Und es nahm dann genau die Entwicklung, die dieser Arzt ihr vorhergesagt hatte. Da war es aber schon fast zu spät. Das Schlimme ist auch, wenn man sich das heute anschaut, da gibt es Zeugen, also ja, Zeitzeugen, wenn sie also mit mehreren Freunden oder so im Café saß und sie hat sich dann in den Oberschenkel Kokain gespritzt, dann haben die alle applaudiert und fanden das total lustig und cool. Da hat niemand gesagt, liebe Anita, hör mal auf damit, du zerstörst dein Leben, sondern alle haben sie noch angefeuert. Und das war genau das, was Anita auch brauchte, um immer weiterzumachen. So, und das ist eigentlich, wenn man sich das heute anschaut, im Nachhinein ziemlich bedrückend auch. Also das hat ja offenbar niemand mal gesagt, hör mal auf damit.
Ja, und dann hat sie sich immer mehr ins gesellschaftliche Abseits katapultiert oder wurde dahin katapultiert. Wie zum Beispiel du ja auch schilderst, wie sie immer Gast war im Salon von Alfred Flechtheim, dem Kunstsammler und Verleger, wo sie eigentlich ein gern gesehener Gast war, aber irgendwann eben halt nicht mehr. Und dann ist sie dort aber trotzdem hingegangen.
Es war tatsächlich so, sie war ja eine Zeit lang so ein Star. Also sie wurde natürlich gerne zu Partys eingeladen und so weiter und so fort. Hat ja teilweise auch auf solchen Veranstaltungen getanzt. Hat auch diese sogenannten Schönheitsabende, die in großen bürgerlichen Wohnungen am Kudamm und so veranstaltet wurden. Da wurde sie natürlich auch gerne eingeladen. Und auch bei Flechtheim war sie wohl eine Zeit lang regelmäßiger Gast. Aber als dann so, ich sag mal, ihre gesellschaftliche Reputation nachließ, weil sich immer mehr Leute von ihr abgewandt hatten und anstatt sie jetzt cool und toll zu finden, die Nase gerümpft haben, war das Flechtheim wohl genauso. Und Flechtheim war aber bekannt mit ihrem zweiten Mann, einem jungen amerikanischen Tänzer, auch ein sehr guter Tänzer offenbar. Und der war eingeladen an diesem Abend, aber Anita nicht. Aber beide waren wohl ganz automatisch davon ausgegangen, dass natürlich diese Einladung auf Anita gilt. Und sie kamen von einem Auftritt, beide noch in ihren Kostümen gewissermaßen. Und Anita Berber an dem Abend sogar also voll bekleidet, also jetzt nicht irgendwie anrüchig oder so. Und dann hat der Flechtheim sie tatsächlich vor allen Gästen rausgeworfen. Und das war für sie also ein ganz, ganz schlimmer Moment. Es gibt eine tragische Schilderung von Klaus Mann, mit dem sie ja gut befreundet war.
Ja, lass uns da doch mal kurz reinhören in das, was Klaus Mann da zu berichten hat.
Eine Gasse tat sich zwischen den Tanzenden auf, die sie lächelnd und grüßend durchschritten. Man feierte sie, aber in die Begrüßung mischte sich auch Spott. Als man sie aufforderte, vorzutanzen, zierte sich hold verschämt die grelle Anita. Man merkte, wie sie sich freute. Nach kurzem sich bitten lassen, gab sie dem Pianisten Weisung, einen Brahms-Walzer zu spielen. Henry verneigte sich altfränkisch, sie wiegte sich lieblich. Da sah man einen Diener ihr von hinten leise, doch scharf etwas zuflüstern. Sie zuckte zusammen. »Das ist nicht wahr. Das hat ihr Herr nicht gesagt.« Schon stand vor ihr der Hausherr. »Sie sind nicht eingeladen, gnädige Frau.«
Daraufhin soll Flechtheim noch hinzugefügt haben, dass es auch kein Maskenball sei, woraufhin Anita wutempört dem Alfred ins Gesicht schlägt. Und er schlägt zurück, woraufhin sie ganz gedemütigt ist und anfängt zu weinen.
Ja, und dann beschreibt Klaus Mann, wie die beiden dann rauskomplimentiert werden. Ich sehe noch Henry, wie er den Arm um die Schultern legte, wie er sie fortführte. Die Menschen sind schlecht, rief er immer wieder in seinem mühsamen Deutsch, während er die Salons durchschritt, wo die Leute vor dem verfemten Paar zurückwichen.
Oh, bitter.
Boah, echt.
Ja, das war ja vor ziemlich genau 100 Jahren, dass sie auf dem Zenit ihrer Karriere im Grunde genommen stand. 100 Jahre später, jetzt, Armin, was sagt uns Ihre Person heute? Was ist Aktuelles, was steckt Aktuelles in einer Anita Berber?
Ja, Klaus Mann hat einen Nachruf geschrieben, der heute sehr häufig zitiert wird auch und auch manchmal in ganzer Länge abgedruckt wird. Also man muss dazu sagen, Klaus Mann, der ja damals 18, 19, 20 Jahre alt war, hat sie wohl eine Zeit lang ganz gut gekannt, hat sie bewundert, aber hat auch immer diese tragische Entwicklung verfolgt. Und war aber jetzt auch jemand, der in dem Sinne keinen Einfluss wohl auf sie hatte. Und er hat dann eben tatsächlich, als sie dann 1928 starb, hat er dann eben diesen Nachruf geschrieben. Was übrigens auch zeigt, es erschienen übrigens zu ihrem Tod überall in Europa Nachrufe, was zeigt, dass sie trotz allem nicht vergessen war zu der Zeit. Also obwohl ihre eigentliche Karriere schon 3-4 Jahre, kann man sagen, zu Ende war. Ja, erstmal ist sie eine sehr spannende Figur in einer sehr spannenden, außergewöhnlichen Zeit, in einer sehr spannenden Stadt. Also das sind, glaube ich, schon mal drei Gründe, die es ratsam sein lassen, sich mit Anita Berber zu beschäftigen. Was für mich ganz wichtig ist, sie gilt heute, sie wird gerade heute wieder so ein bisschen gefeiert als Ikone des Feminismus. Das würde ich so ein bisschen in Abrede stellen, weil ich nicht glaube, dass sie bewusste Feministin war, sondern sie hat einfach das gelebt, was sie leben wollte. Was im Endeffekt zwar tatsächlich sicherlich auch zu einer Art, also zur Befreiung der Frau vielleicht auch beigetragen hat, wenn sie auch in einem völlig übersteigerten Maße da aktiv war. Aber sie war für mich ja so eine Art Vorläuferin, würde ich tatsächlich sagen, von so Popstars wie zum Beispiel Madonna oder auch Lady Gaga vielleicht noch. Aber vor allen Dingen Madonna. Und es gibt so aus dem Anfang der 90er Jahre gibt es Videos von Madonna zu ihren damaligen Songs. Wenn man sich die anguckt, könnte man denken, das ist Anita Berber pur. Also ich kann mir schon sehr gut vorstellen, dass Madonna sich mit Anita Berber intensiv beschäftigt hat damals. Und da war sie sicherlich schon oder ist sie sicherlich so eine Art Vorbild, muss man sagen.
Armin, sag mal, stell dir vor, du könntest Anita Berber einmal treffen. Welche Frage würdest du ihr stellen?
Wenn ich heute Anita Berber begegnen würde oder sie mir über den Weg laufen würde, würde ich sie, glaube ich, tatsächlich fragen, warum sie sich so diesem Drogenrausch hingegeben und ihre Karriere dadurch so, ja, sich selbst vor die Füße geworfen hat. Da ich selber absolut kein Rauschmensch bin, sage ich mal, ist das für mich sehr schwer nachzuvollziehen. Und ich bin zum Beispiel der Ansicht, dass Anita Berber, hätte sie ihre Filmkarriere wirklich richtig professionell angegangen, hätte sie ein richtig großer Filmstar werden können. Sie wäre für mich die Lola gewesen, nicht Marlene Dietrich. Aber dazu war sie eben aufgrund ihrer Persönlichkeitsstruktur letztlich nicht in der Lage. Und das hing halt sehr viel mit ihrem Drogenkonsum zusammen. Und das wäre wahrscheinlich die Frage, wann genau das angefangen hat und warum eigentlich und warum sie es nicht stoppen konnte.
Ja, hätte, wenn du sie getroffen hättest, wäre natürlich schön gewesen, wenn dieses Gespräch dazu beigetragen hätte, dass sie dann doch noch ein bisschen länger am Leben geblieben wäre.
Danke, lieber Armin, für das erneute Gespräch. Und uns interessiert noch, was sind denn so deine nächsten Projekte?
Das nächste Projekt spielt tatsächlich mehr in den 30er und 40er Jahren. Ich werde das auch während des Zweiten Weltkriegs. Ich habe tatsächlich ein Buch geschrieben über die Pilotin Hanna Reitsch, das jetzt im September erscheinen wird. Und ich schreibe tatsächlich gerade an einem Roman über Coco Chanel im Jahr 1940 bis 1944, die ja als Nazi-Agentin gearbeitet hat.
Da sind wir sehr gespannt.
Oh ja, oh ja.
Vielen Dank, lieber Armin, dass du bei uns warst.
Danke.
Ja, ich danke.
Wir haben ja mehrmals erwähnt, dass Armin schon zum zweiten Mal in unserem Podcast auftaucht. Arno, welche Folge war denn das nochmal?
Das war Folge 32 mit dem Titel Schieber, Raffkes, Spekulanten, wo es um die Zeit der Hyperinflation ging.
Und die Infos zu den Büchern von Armin, Hunger und Ekstase, als auch Sextropolis und das Buch Der ewige Tanz von Steffen Schröder findet ihr wie immer in unseren Shownotes.
Ich war in Mannheim. Auf dem Weg in die Schweiz habe ich Station gemacht in Mannheim und war in einer Ausstellung über die 20 Jahre, wie Tag und Nacht leben in den goldenen 20 Jahren. Und freue mich, dass ich jetzt fernmündlich verbunden bin mit der Kuratorin, Frau Dr. Anja Gillen aus Mannheim. Guten Morgen.
Guten Morgen.
Frau Dr. Gillen, vielleicht kurz mal vorweg, wo ist die Ausstellung? Das ist ja ein ganz besonderes Gebäude.
Das Archivum Mannheim, also das Stadtarchiv und Museum, ist seit 2018 in einem Bunker des Zweiten Weltkriegs. Mannheim hatte ja etwa über 50 Luftschutzbauten und darunter auch 20 Hochbunker. Und einer dieser Hochbunker, der größte, der sogenannte Ochsenfelsbunker, bietet uns heute natürlich umgebaut Raum für Archiv und Ausstellungen.
Und jetzt eben diese Sonderausstellung. Wir sagen natürlich als 20-Jahre-Fans, es gibt eigentlich keinen besonderen Grund, eine 20-Jahre-Ausstellung machen. Man muss sie immer machen. Aber es gibt tatsächlich für diese Ausstellung einen sehr konkreten Anlass.
Ja, Mannheim ist seit Herbst letzten Jahres im 20er-Jahre-Fieber, noch mehr als sonst. Und zwar feiern wir das 100-jährige Jubiläum der Ausstellung Die neue Sachlichkeit, die 1925 vom damaligen Direktor Gustav Hartlaub in der Kunsthalle eröffnet wurde. Eine Ausstellung, die damals bei den Zeitgenossen schon Furore machte. Es war eine Ausstellung zur modernen Malerei mit Werken von Otto Dix, von Max Beckmann, von George Gross. Also nachexpressionistische Malerei, die dort gezeigt wurde und die so großen Zuspruch bekommen hat, dass sie tatsächlich dann auch in ganz Deutschland gezeigt wurden.
Aber trotzdem kann man sagen, wirklich ein Meilenstein in der Kunstgeschichte ausgehend von Mannheim. Mannheim hat Kunstgeschichte geschrieben.
Ja, ich habe jetzt auch so sehr auf die Werke rekurriert, aber eigentlich müsste ich auch auf den Titel rekurrieren, denn die neue Sachlichkeit, so heißt ja die Ausstellung, hieß ja die Ausstellung. Und der Begriff ist eben auch von Mannheim ausgegangen und wurde auch dann eben nicht nur auf die Kunst, sondern auf die Literatur, auf die Fotografie, auf das Bauen ausgedehnt.
Darum geht es in dieser besonderen Ausstellung ja weniger. Da gab es eine Sonderausstellung der Kunsthalle, die leider schon abgeschlossen ist. Was ist der Fokus jetzt der Ausstellung im Archivum?
Der Titel heißt ja Wie Tag und Nacht leben in Mannheim in den goldenen 20ern. Und damit haben wir auch eigentlich schon das gesamte Programm dieser Ausstellung beschrieben. Zum einen den zeitlichen Rahmen. Also wir konzentrieren uns auf die goldenen 20er Jahre, das heißt auf die Zeit zwischen 1924 und 1929, zwischen den großen Wirtschaftskrisen, auf eine etwas ruhigere, aber natürlich auch durchaus politisch und wirtschaftlich fragile Zeitspanne. Und wir fokussieren uns, was uns auch wichtig war, auf den Alltag der Menschen. Wir begleiten die Menschen dann tatsächlich in den Tag, in die Dämmerung, in die Nacht hinein. 24 Stunden. Wir begleiten die Menschen zur Arbeit, in die Freizeit, die Kinder in die Schulen. Wir schauen, wie die Kranken und Alten betreut werden, wie die Fürsorge vonstatten geht und gehen dann in die Dämmerung. Das heißt, wir begleiten die Menschen dann nach Hause. Wir gucken, wie wohnt Mannheim in den 20er Jahren, von den Bauhausvillen bis zu den Notwohnungen, die ganze Bandbreite. Begleiten sie an den Esstisch, wir begleiten sie vors Radio, auch eine wichtige Neuerung der 20er. Und wir gehen dann in die Nacht hinein. Zum einen schauen wir uns das exzessive Nachtleben an, wie es hier stattgefunden hat und auf der anderen Seite aber auch die dunkle Seite, nämlich die Kriminalität. Und wie hat die Polizei darauf reagiert?
Wir haben ja natürlich immer sehr häufig diesen Blick auf Berlin in dieser Zeit. Insofern finde ich sehr spannend, einfach mal, bitte entschuldigen Sie, in die Provinz zu schauen oder in eine normale deutsche Stadt. Was würden Sie sagen, sind die größten Unterschiede zu dem Berliner Tag- und Nachtleben? Gibt es da etwas, was Mannheim vielleicht besonders auszeichnet?
Es gibt einige Sachen, die für Mannheim sehr spezifisch sind. Wenn wir das Tagleben zunächst mal beleuchten, da fällt mir der Bildungsbereich zum Beispiel ein. Die Städte haben ja nach dieser Inflationszeit und der Beruhigung der Wirtschaft auch mehr Geld gehabt. Und Mannheim hat sehr viel Geld in zum einen die Bildung und zum anderen, also die Kommune Mannheim, in die Bildung und auch in das Wohnen gesteckt. Also zwei Sachen, die hier besonders wichtig waren. Und ja, die 20er Jahre sind für die Bildung auch insofern eine wichtige Zeit gewesen, als hier die Reformpädagogik sehr stark um sich gegriffen hat. man neigte dazu, man versuchte, diese kaiserzeitliche, gewaltbestimmte, autoritäre Pädagogik eben zu ersetzen durch eine Pädagogik, die kindgerecht war, jugendlichengerecht war. Man versuchte, ja, das Interesse der Kinder in den Mittelpunkt zu stellen, weg von diesem Frontalunterricht. Im Hinblick auf die Erarbeitung, selbstständige Erarbeitung von Inhalten, auch fächerübergreifenden Unterricht. Wir zeigen in der Ausstellung zum Beispiel zwei wirklich markante Fotos. Auf der einen Seite die eine Schulklasse, wo die Bänke hintereinander im Frontalunterricht stehen. Auf der anderen Seite die Waldschule, eine solche reformorientierte Schule, wo Gruppenarbeit gezeigt wird. Kinder sitzen an Tischen, haben offenbar Biologieunterricht, haben dort Vögel stehen als Anschauungsobjekte, ausgestopfte Vögel. Also wirklich eine ganz andere Form der Lerninhaltevermittlung. Und Waldschule, die Waldschule ist tatsächlich am Käfertaler Wald hier in der Nähe gebaut. Wir haben andere Fotos, wo die Kinder wirklich in Freiluftklassen zu sehen sind. Also es gibt auch dann Unterricht im Freien. Diese reformpädagogischen Ansätze sind auch in anderen Schulen hier in Mannheim, auch in der Freudenheim-Schule zum Beispiel zu sehen. Das ist übrigens die Schule, von der das erste Volksschullandheim im Südwesten ausgegangen ist, in Weibstadt. Also auch hier wieder sehr auf die Notwendigkeiten für die Kinder zugeschnitten. Genauso gibt es das auch für die Kindergärten. Also die waren auch nicht mehr reine Verwahranstalten, sondern auch hier wurde das Kindeswohl in den Mittelpunkt gestellt. Also da haben wir in Mannheim zum Beispiel das Fröbel-Seminar, das zum einen eine Einrichtung für Erzieherinnen war, also hier wurden Erzieherinnen ausgebildet und Hortnerinnen und Ähnliches, aber es waren auch Kindergärten angedockt und hier hat man genau das Gleiche gemacht, hat versucht, das Kind als Individuum in den Mittelpunkt zu stellen. Die Leiterin Rosa Grünbaum war eben eine Anhängerin der Fröbel'schen Reformpädagogik und es ist genau in die gleiche Richtung gegangen. Also das ist tatsächlich ganz typisch für die Zeit und auch in Mannheim sehr stark umgesetzt worden.
Da gibt es ja sogar noch das Gebäude, die Schule, die auch so ein bisschen
anders orientiert. Sie ist praktisch auch doppelt Reforminstitution, einmal von inhaltlichen und zum anderen ist es auch ein Beispiel für neues Bauen in Mannheim. Also ist ein neusachlicher Bau auch.
Das hat mir sehr gut gefallen eben. Wir haben bei uns bei Goldschaft bisher noch nicht so den Fokus auf Pädagogik oder Bildung gelegt. Das müssen wir auf jeden Fall nochmal nachholen. Springen wir jetzt nochmal als letztes kurz nochmal zum Nachtleben. Also auch in Mannheim konnte man sich amüsieren, oder?
Naja, also es ist nicht mit Berlin vergleichbar. Also wir haben ja nicht Babylon Berlin gehabt, aber wir haben durchaus auch ein reges Nachtleben gehabt. Es gab alleine 20 Kinos hier in Mannheim. Auch richtig große Filmpaläste, die über 1000 Plätze auch jeweils hatten. Es gab auch kleinere Kinos. Mannheim erlebte einen zweiten Kinoboom nach den Anfängen im Kaiserreich. Und natürlich gab es auch in Mannheim Varietés, auch große Varietés. Wir haben zum Beispiel das Apollo-Theater. Dort gab es also auch hier über 1000 Plätze, also ein richtig großes Varieté-Theater. Und hier wurden von Ringkämpfen über große Theaterschauspieler, die hier gespielt haben, wie Albert Bassermann oder Heinrich George, über die Tiller Girls, eine englische Tanzgruppe, die von den USA bis Europa getingelt ist. Also das Apollo, da hat man wirklich gefeiert, gegessen und natürlich sich amüsiert. Und es gab natürlich nach wie vor auch die konventionelle Abendgestaltung im Nationaltheater Mannheim.
Ich bin auch über ein wohlklingendes Café gestoßen mit dem Namen Cafasö. Wissen Sie, was dahinter steckt?
Ja, es handelt sich dabei um die Initialen des Inhabers, Karl Fast und Söhne, die dieses Café eben betrieben haben, was eigentlich wirklich auch sehr sehr beliebtes Café hier in Mannheim gewesen ist. Das zeigt allein die Tatsache, es kommen wir in den Bereich des Radios. Hier aus Mannheim wurde auch gesendet. Wir hatten keine Sendestelle, aber es wurde wirklich aufgenommen. Und zum Beispiel wurde auch im Cafasö aufgenommen. Also das insofern zeigt es, wie dass es auch nicht nur jetzt eine reine Stelle war, wo gegessen und getrunken wurde, sondern auch hier sind Aufführungen gewesen, die man dann im Radio im Frankfurter und Stuttgarter Sender, denn die waren für Mannheim zuständig, auch dann verfolgen konnte.
Das Carfasel gibt es leider nicht mehr, aber eine andere Sache, das war sehr lustig, hatte das von sozialen Medien ein Plakat aus der Ausstellung gepostet. Da ging es um einen Bekleidungsladen. Der gut gekleidete Herr kauft seine Kleidung dort. Und da hat dann jemand geantwortet, Mensch, da habe ich ja gearbeitet als junger Mann. Und anscheinend gibt es dieses Kaufhaus immer noch.
Ja, es ist nicht mehr genau an der gleichen Stelle. Also Sie meinen das Kaufhaus Engelhorn, aber es ist auch heute ein großes Bekleidungskaufhaus mit noch einem zusätzlichen Sportbekleidungskaufhaus. Also es gibt den Namen noch, es gibt auch noch die Funktion als Kaufhaus, aber es ist nicht mehr genau an der gleichen Stelle, aber es ist immer noch in den Planken in der Hauptstraße Mannheims, in der Hauptfußgängerzone.
Ansonsten hat sich viel, viel geändert in Mannheim seit den 20er Jahren. Aber die Ausstellung ist noch ein paar Tage, Wochen zu sehen. Bis wann läuft sie?
Bis zum 11. Mai ist die Ausstellung noch geöffnet. Und cool. Sie ist kostenfrei. Am 11. Mai haben wir dann auch noch mal eine Kuratorenführung. Ja, also gerne kommen Sie nach Mannheim.
Ja, nichts wie hin nach Mannheim. Und ich sage vielen Dank, Frau Dr. Gillen, für das Gespräch. Und ja, ich habe das wirklich sehr, sehr genossen, da den Aufenthalt in Mannheim.
Freut uns sehr, freut uns.
Danke, danke.
Ja, dann bitteschön, auf Wiedersehen.
So, das war's jetzt mit unserer Folge zu Anita Berber. Wer möchte, wie gesagt, kann im Anschluss hieran nochmal unseren kurzen Text von Fred Hildebrand hören. Haben wir noch was Wichtiges?
Also schön, dass wir uns wieder mal gehört haben oder dass sie uns wieder mal gehört hat. Es gab schon verzweifelte Rufe, sehnsuchtsvoll schmachtend.
Nach einer neuen
wo
Folge.
Wo seid ihr?
Wir haben auch schon so ein bisschen was in Planung für die nächste Folge. Wann die rauskommt, können wir noch nicht sagen. Aber möglicherweise handelt die von Scharlatanen.
Ja, so Wunderheilern, Quacksalber oder wie sie heißen.
Esoterik.
Ja, also für mich ein ganz neues Feld.
Ja.
Aber das, abwarten. Wir wünschen euch eine gute Zeit bis dahin. Und falls es jemand schafft, am 28.04. im Romanischen Café zu sein, einfach mal winken. Ich stehe auf der Bühne und erzähle was. Oder nachher bei einem Gläschen Sprudelwasser.
Ja, und ihr seid natürlich alle sehr herzlich willkommen am 24. Mai zum 19-jährigen Jubiläum der Bohème Sauvage.
Wunderbar, dann bis bald.
A bientôt.
Tschüss.
Tumult in der Weißen Maus. Wahrscheinlich weiß kein Mensch mehr, wer Anita Berber gewesen ist. Und es ist auch weiter für diese Welt nicht der Mühe wert, dass man sich an sie erinnert. Sie war eine Nackttänzerin. Sie trat in einem der drei Nachtlokale auf, die meinem Freund Peter Sachse gehörten. Das eine am Kurfürstendamm mit exklusivem Programm, wie es sich in dieser Gegend geziemte. Das zweite in der Friedrichstraße mit wilderen Darbietungen, wie man es hier erwartete. Und das dritte irgendwo mitten in der Kanonierstraße. Hier waren alle Schranken gefallen. Aber die Sache war so, dass in das Etablissement am Kurfürstendamm die biederen Leute aus der Kanonierstraße hinwanderten, um die vornehme Welt zu sehen, und die distinguierten Leute fuhren in die obskure Landschaft der Friedrichstraße und der Kanonierstraße. Peter Sachse war jemand, der die Menschen kannte, sich nach ihnen richtete und dann auch den Inhalt ihrer Brieftaschen in seine Kassen bekam. Er war der Mann, dem sein Freund Karl Vetter eines Abends in einem Lokal des Zeitungsviertels einen Barscheck in Höhe von 10.000 Mark über den Tisch schob. Karl Vetter war der Direktor des Berliner Messeamtes, das die großen Ausstellungen in den Hallen am Funkturm veranstaltete. Und Karl Vetter suchte monatelang nach einem Schlagwort, das die Leute nach Berlin locken sollte. Er fragte jeden Menschen, nichts. Er veröffentlichte Anzeigen, nichts Brauchbares dabei. Er alarmierte die gesamte Berliner Journalistenschaft, nichts.
Da legte der Doktor Peter Sachse das Schlagwort auf den Tisch. Jeder einmal in Berlin. Er bekam unverzüglich den ausgesetzten Preis und niemand konnte dagegen protestieren, denn dieses Schlagwort war ein Schlagwort ersten Ranges. Also die Weiße Maus. So hieß das Kabarett in der Kanonierstraße. Selbstverständlich saßen alle Journalisten dort und nicht am Kurfürstendamm. Und wir kamen einer wie der andere wegen Anita Berber. Sie war mit ihrer Gruppe als Schönheitstänzerin engagiert. Anita war ein Genie der verderbten Darstellung, der frivolen Attitüde, der obskuren Geste. Ihre Mädchen waren alle totenblass geschminkt und sahen aus wie Tote. Anita war ein ganz solides Mädchen gewesen,
bis ihr ein Gourmand auseinandergesetzt hatte, dass das Verderbte, das Krankhafte, das Obszöne die größte Wirkung habe. In der Weißen Maus verpulverten die besseren Handlungsreisenden ihr Gehalt, ihre Ersparnisse und ihre Spesen. Hier erschienen die munteren älteren Herren aus der Provinz mit gefülltem Portemonnaie. Hier saßen echte und unechte Gentlemen.
Hier saßen auch die Gewaltigen der Unterwelt und die unzähligen Damen aus der Friedrichstraße mit ihren kurzfristigen Kavalieren. Ein Mädchen der Gruppe Anita Berber war gewöhnlich zu haben. Nur Anita Berber selber war nicht zu kaufen. Und sie zeigte das. Jedes Mal, wenn ich mit Dr. Peter Sachse seine Weiße Maus betrat, kamen wir zum Auftritt der perversen Tanzgruppe zurecht. Wir hatten es so eingerichtet. Wir wollten diese gelungenen Imitationen von Leichen sehen. Dass es im Grunde unerträglich war, wussten wir. Aber wahrscheinlich hauste auch in uns der Hang zum Obskuren und sogar zum Obszönen, der bei jedem Manne tief in einem verborgenen Schacht seines Wesens, wohlbehütet und streng bewacht, bei den meisten ruht und lauert. Die Gäste waren um diese Zeit nach Mitternacht bereit für den apokalyptischen Anblick einiger hemmungsloser Mänäden jenseits der Rampe. Anita aber nahm ihre Vorführungen bitter ernst. Deshalb nahm sie jede Störung tragisch. Zurufe beantwortete sie mit unanständigen Ausdrücken. Jedoch drehte sie sich währenddessen in ihren durchsichtigen Schleiern weiter feierlich hin und her. Es dauerte nicht lange und das ganze kleine Lokal versank in einem tosenden Abgrund von Geschrei, Gezeter und Gelächter. Dann sprang Anita in rasender Wut über die Rampe hinweg, griff nach der nächsten Sektflasche und hieb sie dem nächstbesten Gast auf den Kopf. Dabei kippte sie kunstvoll Tische um, warf Stühle zur Seite. Der Geschäftsführer, ein Mittelgewichtsmeister, riss die tobende Tänzerin zurück, die Kellner versuchten in dem Wirrwarr die Tische und Stühle aufzurichten. Und dann war plötzlich Stille und Ruhe. Jedermann setzte sich wieder und der Tanz ging weiter bis zum bitteren Ende. Anita war rauschgiftsüchtig. Peter Sachse sagte zu mir, »Weißt du was? Red du ihr mal zu, sie soll den Radau unterlassen. Du bist von der Presse, auf dich hört sie vielleicht. Sag ihr, sie fliegt, wenn es noch einmal so toll zugeht.«
Am nächsten Abend spazierte ich lange vor der Vorstellung in die Garderobe von Anita. Da saß verschüchtert ein blasses, in tiefe Gedanken versunkenes Backfischchen, das mir mit trüben Blicken entgegensah. Sie warf ihre kleine, mit Brillanten besetzte Armbanduhr lässig auf den Tisch und sagte höflich, »Entschuldigen Sie, ich muss mich umziehen. Sie können da bleiben. Sagen Sie mir, was Sie über mich schreiben wollen.« Sie begann, sich unbefangen zu entkleiden, ohne Wandschirm. Sie war wunderbar gebaut. Breite, schneeweiße Schultern, starre Brüste mit großen, dunklen Höfen. Die Hüften waren eine wundervolle Rundung, die Schenkel schön gewölbt, die Formen der Beine untadelig. Sie war eine Schönheit und sie hätte viele Männer außer Rand und Band bringen können. Das tat sie auch, ohne sich etwas daraus zu machen. Ihr Gesicht war noch nicht geschminkt. Sie hatte riesengroße schwarze Augen und rotblond gefärbtes Haar. So spazierte sie vor mir auf und ab, die verkörperte Sünde. Jedoch betrachtete ich sie gleichgültig. Sie war für mich ohne jeden sinnlichen Zauber. Ich sagte, »Hör mal zu, du entsetzliches Mädchen. Du weißt, wie du wirkst, nicht wahr? Steh darüber.« Sieh nicht hin und mach dem Peter Sachse das Leben nicht so sauer, verstehst du? Du machst auf die Dauer die Gäste scheu. Mir ist das wurscht, mir gehört das Lokal nicht. Aber du kannst es dir leisten, gleichmütig zu bleiben. Steh über den Dingen, wenn du weißt, was ich meine.
Sie sind ja gar kein Journalist, sagte sie kindlich. Sie sind ja ein Psychoanalytiker. Ich weiß genau, was mit mir los ist. Ich bin verkommen. Ich schnupfe Kokain. Ich habe schon entzündete Nasenflügel davon. Sehen Sie her. Schnupfe ruhig, sagte ich, aber lass es dir die Vorführung nicht verderben. Die Vorführung, wiederholte sie träumerisch. Die Vorführung ist mir ernst. Ich habe das mit den Mädels lange einstudiert. Wir tanzen den Tod, die Krankheit, die Schwangerschaft, die Syphilis, den Wahnsinn, das Sterben, das Siechtum, den Selbstmord und kein Mensch nimmt uns ernst. Sie glotzen nur auf unsere Schleier, ob sie nicht darunter etwas sehen können, die Schweine. Ich war starr. Also diese Nacktänzerin tanzte ein ernstes Programm über die fürchterlichsten Themen und verlangte, dass ein Publikum, das sich erotisch amüsieren wollte, das kapierte.
Sie schminkte sich vor dem hohen Spiegel völlig nackt. Sie war ohne jede Scham. Sie wirkte auf mich wie ein unschuldiges Kind. Plötzlich ließ sie den Farbstift, mit dem sie sich kalkweiß bemalte, in der Luft hin und sagte, »Wenn du willst, kannst du mit mir schlafen.« Ich lachte. Sie sagte, »Du brauchst keine Sorgen zu haben, ich bin kerngesund und ich liebe gut.« Ich sagte, »Ich will nicht mit dir schlafen. Ich glaube auch, dass du gut lieben kannst, aber da steht eine andere Frau im Wege, verstehst du oder verstehst du nicht?« Sie nickte nur und schminkte sich weiter und murmelte, »Dann eben nicht.« Sie wandte mir ihr geisterhaftes, weißbemaltes Gesicht zu und sagte, »Vor diesen Böcken muss ich tanzen. Diese Leimsieder machen mich rasend.« Ich sagte, »Du musst auch in der Wut schön aussehen. Das ist ein antikes Gesetz aus dem alten Griechenland. Aber ich bin gekommen, um dich zu bitten, nicht jeden Abend bei jedem Zwischenruf eines Idioten mit Sektflaschen zuzuschlagen.« »Schön«, antwortete sie müde, »und jetzt hau ab.«
Sie drehte sich zu mir, sie lächelte unter der scheußlichen Maske ein wunderschönes Lächeln. Ich verließ sie, unzufrieden mit mir selber. Ich hatte sie nicht überzeugen können. Sie war das merkwürdigste Wesen, das mir jemals in der Unterwelt der sexuellen Eigentümlichkeiten vorgekommen war. Eine Stunde später, als der Dr. Peter Sachse in der Weißen Maus eintraf, kam es gerade zu einem wilden Handgemenge im Publikum. Anita Berber schlug mit einer halbvollen Sektflasche auf das kahle Haupt eines älteren Kavaliers ein. Von der kleinen Bühne herab feuerten ihre Mädchen die Chefin mit grellen Zurufen an. Es war Anitas letzter Abend. Peter Sachse entließ sie fristlos. Ich hörte später, sie sei mit einem Partner im Balkanlokalen aufgetreten und dann an Tuberkulose gestorben. Schade um dieses Geschöpf. Ja.
Ja, traurig.
Ja, und nochmal erwähnt sei, dass er das aus seiner Erinnerung in den 60ern geschrieben hat und, glaube ich, ziemlich viele Geschichten da reingepackt hat, die jetzt gar nicht alle an einem Abend passiert sind. Also da ist auch ein bisschen Fiktion dabei.
Ja, bei Fred Hillenbrand auf jeden Fall, aber es liest sich einfach gut.
Ja, ja.
Ja, also dann nochmal. Tschüss an alle.
Das war Goldstaub, der 20er-Jahre-Podcast von und mit Else Edelstahl und Arne Krasting.